Karl May, Die Liebe des Ulanen, Kapitel 46. Sie hielten sich wieder für sicher, und doch täuschten sie sich. Blücher war seiner persönlichen Schlauheit wegen bekannt. Er hatte Verdacht gefasst, sich aber wohlgehütet, ihn merken zu lassen. Als er von ihnen fortging, murmelte er, »Nachtwächter wollen Sie sein? Wart, ich werde Sie benachtwächtern. Der eine hat die Laterne und der andere die Pistole? Verdammte Bande ist es, die hier irgendeinem auflauert. Und wer ist dieser eine? Tausend Teufel, doch nicht etwa der Königsau? Ich habe ihn gewarnt. Man will ihm zu Leibe. Sollte er noch bei seinem Mädel sein? Das ist möglich, obgleich es sehr spät ist, denn ein Verliebter horcht auf keinen Schwarzwälder Perpendike. Ich muss sogleich hinschicken. Aber wen? Wer weiß das Haus und wer findet es? Niemand. Ich muss selbst hin.« Er wendete sich sofort um, blieb aber unter dem Eindruck eines neuen Gedankens stehen. Er schlug sich mit der Hand an den Kopf und brummte, »Was? Feldmarschall willst du sein? Ein Dummhut bist du. Wenn du an den zwei Kerls vorübersausest, so merken sie den ganzen Kram. Ja, ich muss einen Umweg machen. Aber zum Teufel, ja, wenn nun die Kerls bereits Unrat gewittert hätten, hä? Vielleicht haben sie gemerkt, dass ich ihnen nicht traue, denn ich wollte, dass sie sich anleuchten sollten. Der Halunke hat die Laterne jedenfalls mit Fleiß ausgelöscht. Wenn sie merken, dass ich Verdacht geschöpft habe, so werden sie jedenfalls zum Posten gehen und sich erkundigen, ob ich mich ins Nest gelegt habe oder nicht. Höre, Blücher, du bist doch nicht so dumm, wie ich soeben dachte. Du hättest Polizist oder Amtskopist werden können. Aber wartet, ihr Kerls, ihr sollt mich nicht beluxen. Euch mache ich ein X für ein U, dass ihr alle beide blau und rot anlaufen sollt, wie die alten Weibernasen um Weihnachten herum.« Er ging rasch auf sein Palais zu. Die Posten hörten ihn kommen. Als er tat, als ob er eintreten wolle, rief der eine, »Halt, wer da?« »Junge, sei nicht voreilig«, meinte Blücher gutmütig, »ich bin's.« »Wer denn?« »Nu, ich.« »Das ist kein Name. Hier darf ohne Erlaubnis niemand passieren.« »Ihr bewacht mich wirklich gar nicht übel. Hört, kennt ihr denn den alten Blücher nicht, hä?« »Wir kennen ihn.« »Na, da guck mir doch einmal unter die Haube.« »Es ist zu dunkel hier draußen. Treten Sie unter die Einfahrt, wo die Lampe brennt. Da werde ich Sie ansehen.« »Schön, mein Junge, du packst die Sache gar nicht schlecht beim Kragen an.« Er trat die paar Schritte bis hinter das Portal, wo eine Lampe eine spärliche Helle verbreitete, man aber doch ein Gesicht deutlich erkennen konnte. »Na, da komm her, du ungläubiger Thomas Zebedäus, und setze die Brille auf«, meinte Blücher. »Viel Gescheites wirst du aber wohl nicht sehen.« Der Posten betrachtete den Marschall, er erkannte ihn, erschrak aber nicht im geringsten. Er kannte die Eigentümlichkeiten des Alten und wusste, dass er ganz sicher bestraft worden wäre, wenn er ihm erlaubt hätte zu passieren. »Na, kennst du mich jetzt?« fragte Blücher. »Zu Befehl, Exzellenz«, antwortete der Mann präsentierend. »Höre, tue die Flinte weg, sie könnte losgehen. Was meinst du denn? Darf ich eintreten oder muss ich draußen herbergen?« »Exzellenz, können passieren.« »Gut, mein Junge, jetzt hast du deinen Willen gehabt, und nun werde ich dir zeigen, dass ich auch den meinen haben will. Ich werde den Kopf aufsetzen und nun gerade erst recht draußen bleiben. Aber merkt euch eins, ihr Kerls, es wird jetzt vielleicht jemand kommen, der nachfragt, ob ich hier eingetreten oder ob ich weiter fortgeschlumpert bin. Dem macht ihr weiß, dass ich zu Bette bin. Verstanden?« »Zu Befehl, Exzellenz.« »Schön. Na, haltet die Augen auf, dass sie mich nicht mausen. Und weil ihr so auf dem Damme seid, da sollt ihr euch eine Freude machen. Hier, da habt ihr jeder ein 8-Groschen-Stück.« Er griff in die Tasche und hielt ihnen das Geld hin. »Exzellenz, verzeihen«, meinte der eine in beider Namen. Auf Posten darf man keine Geschenke annehmen. Eigentlich müsste ich sie melden. Da klopfte ihm der Alte auf die Achsel und sagte, »Du bist ein luder Kerl. Ich glaube, dir maust keiner das Pferd unter den Beinen heraus. Kommt morgen früh um 9 Uhr zu mir, da sollt ihr, anstatt der 8 Groschenstücke, jeder einen Speziestaler erhalten und eine Pfeife Tabak dazu. Aber melden müsst ihr mich, dass ich euch habe verführen wollen. Verstanden?«
»Zu Befehl, Exzellenz.«
»Gut, also melden. Das bitte ich mir aus. Sonst soll euch der Teufel Purzelbäume schlagen, ihr Himmelssakramenter!« Er ging fort. Er merkte, dass er sich bei den beiden Soldaten doch etwas zu lange aufgehalten hatte. Darum nahm er jetzt einen sehr eiligen Schritt an. Kurz nach seinem Fortgange kam auch wirklich Baron Reillac, um sich nach ihm zu erkundigen, und erhielt die von dem Marschalle befohlene Antwort. Blücher gelangte auf seinem Umwege nach der Rue d'Ange und sah, dass in der Wohnung der Frau Richemont noch Licht sei. Er klingelte dem Portier. Dieser dachte, ein Bewohner des Hauses kehre heim und kam nicht heraus, sondern zog nur an der Leine, so dass die Türe aufging. Blücher wollte keine Zeit verlieren, mit ihm zu reden, sondern stieg schnell die ihm bereits bekannte Treppe hinauf und klingelte am Vorsaale. Drinnen ertönten zögernde Schritte, die Tür wurde geöffnet und Margots Köpfchen erschien. »Wer ist da?« fragte sie in den dunklen Vorplatz hinaus.
»Ich bin's, mein liebes Fräulein.«
Beim Klange dieser Stimme wäre ihr vor Überraschung fast das Licht aus der Hand gefallen. Sie war bereits in das Negligé gekleidet, machte aber doch die Tür weit auf und sagte,
»Exzellenz, Sie hier, so spät?«
»Ja, verzeihen Sie, ist der Junge, der Königsau, noch da?«
»Nein, Exzellenz, wollen Sie doch eintreten?«
»Gott bewahre, wenn er fort ist, da habe ich Eile. Wann ging er?«
»Vor kaum 2 Minuten.«
»Donnerwetter, jetzt kriegt ihn diese Bande. Gute Nacht.«
Er türmte, ohne auf die ängstliche Frage des Mädchens zu antworten, die Treppe hinab und unten zur vom Portier rasch wieder geöffneten Tür hinaus. Draußen aber blieb er stehen.
»Heiliges Pech«, murmelte er. »Wohin nun? Ist er rechts oder links gegangen? Ach, von links her kam ich. Ich hätte ihn treffen müssen. Er ist also nach rechts gegangen.«
Er eilte fort im Trabe. Er, der Marschall, eines einfachen Leutnants wegen. Er legte die enge Straße zurück und bog nun in diejenige ein, die er bewohnte. Es war eine weite Strecke bis da hinauf, aber er rannte weiter. Der Atem wollte ihm versagen. Da kam ihm der beste Gedanke, den er haben konnte. Er blieb stehen und horchte. Ja, da oben erschallte der laute, abgemessene, taktvolle Schritt eines Mannes, der jedenfalls Militär war. Aber der Gehende konnte dem Klange seiner Schritte nach gar nicht mehr weit von der gefährlichen Stelle sein. Darum legte Blücher die Hände um den Mund und rief so laut, wie er konnte.
»Königsau, halt zurück! Sie wollen dich abmurksen!«
In demselben Augenblicke aber sah er auch da vorn einen raschen Laternenblitz über die Straße leuchten und dann fielen schnell hintereinander 2 Schüsse.
»Herrgott, er ist zum Teufel!«
So rief der Alte und setzte sich von Neuem in Bewegung. In Zeit von 1 Minute war er an dem Tore, an welchem die beiden angeblichen Nachtwächter gestanden hatten. Er sah nichts. Er strich mit dem Beine über den Boden und stieß auf 2 Gegenstände. Er bückte sich nieder und hob sie auf. Es war die Laterne und die abgeschossene Pistole.
»Ein verdammter Kerl«, rief er freudig. »Er ist also doch nicht zum Teufel.«
Jetzt holte er einige Male tief Atem und da kamen auch bereits mehrere Soldaten mit Laternen herbei. Sie gehörten zu dem Wachkommando, welches im Palais des Marschalls lag. Man hatte dort die Schüsse gehört und wollte nun sehen, was das zu bedeuten hätte.
»Hierher, Jungs«, rief er, »hier ist's gewesen.«
Der Vorderste, ein Korporal, leuchtete ihn an. »Kreuzbataillon, Exzellenz, hat man etwa auf Sie geschossen?« fragte er den Marschall erkennend. »Nein, mein Junge, auf mich und dich nicht, aber auf einen anderen. Sucht einmal hier umher, ob da vielleicht ein kaputtgemachter Husarenleutnant liegt.«
»Ein Husarenleutnant?«
»Ja, geehrtester Herr Korporal, aber zu fragen hast du hier nichts, sondern zu suchen, sonst will ich dir Augen und Beine machen, du neugieriger Kater, du.«
Es wurde gesucht, aber nichts und niemand gefunden. Nicht einmal ein Tropfen Blutes wurde bemerkt, welcher hätte auf eine Verwundung schließen lassen.
»Das ist gut, das freut mich«, meinte Blücher. »Korporal, komm her, halte einmal deinen Kometen in die Höhe.«
Der Gerufene gehorchte, indem er ihm die Laterne vorhielt. Blücher ließ das Licht derselben auf die beiden gefundenen Gegenstände fallen.
»Was ist das für ein Ding, Korporal?« fragte er.
»Eine Laterne«, antwortete der Gefragte pflichtschuldigst.
»Gut, mein Junge, und das hier?«
»Eine Pistole.«
»Sehr schön, mein Junge. Du entwickelst da ganz bedeutende Kenntnisse in der Physik und in der Waffenkunde.
Wenn ich mal abdanke, so melde dich zum Feldmarschall. Jetzt aber lege dich mit dem Ohr wieder auf deine Pritsche, denn hier sind wir überflüssig geworden.«
Die Leute gehorchten. Blücher wunderte sich nicht darüber, dass die Schüsse nicht mehr Aufsehen erregt hatten. Er blieb ganz ruhig auf der Straße. Man war damals nächtliche Exzesse gewohnt gewesen. Er trat zu den beiden Posten, die seit vorhin noch nicht abgelöst worden waren.
»Kennt ihr mich noch?« fragte er.
»Zu Befehl, Exzellenz«, lautete die Antwort.
»Na, ist einer gekommen?«
»Zu Befehl.«
»Und hat gefragt, ob ich zu Bette bin?«
»Zu Befehl.«
»Ihr habt ihn doch anlaufen lassen?«
»Zu Befehl.«
»Schön, aber wie war das mit den beiden Schüssen? Wo fielen sie?«
»Ein Stück die Straße hinunter.«
»Also dort?
Habt ihr nicht bemerkt, wer geschossen hat?«
»Nein, aber bald nach dem letzten Schuss rannten zwei Männer hier vorüber.«
»Ihr habt sie nicht aufgefangen, ihr Halunken?«
»Nein, wir dürfen unseren Posten nicht verlassen, Exzellenz.«
»Gut, ihr seid zwei brave Kerls. Ich will nicht räsonieren, sonst müsst ihr mich morgen zweimal melden. Also, zwei Menschen waren es, welche vorüberrannten?«
»Ja, ein dritter kam hinter ihnen her.«
»Ah, der hat sie gejagt?«
»Es schien so, als ob er sie verfolgte. Und dort, am zweiten Tore, da,
was da?«
Da blieb er stehen.
»Der dumme Kerl, was hat er da zu stehen gehabt?«
»Er zog seine Stiefeln aus.«
»Seine Stiefeln? Heiliges Wetter! Zieht der Schlängel seine Stiefeln aus, anstatt den Bengels nachzurennen? Dem gehört recht tüchtig Hiebe hinten drauf.«
Er rannte ihnen dann wieder nach.
»Wird ihm auch viel helfen mit den Stiefeln in der Hand? So ein Unsinn!«
»Entschuldigung, Exzellenz, er ließ die Stiefel stehen.«
»Stehen? Das ist ja noch schlimmer. Wenn Sie sie ihm nun wegmausen?«
»Er rief uns zu, Achtung auf sie zu geben.«
»Was? Achtung auf seine Stiefeln? Ist der Kerl übergeschnappt? Ihr sollt wohl gar noch vor seinen alten Latschen das Gewehr präsentieren. Nein, sowas. Die Ehrenposten des Feldmarschalls von Blücher sollen auf die Kotstampfer des ersten besten Kerls hier Achtung geben. Wenn ich wüsste, wer der Flegel ist, so ließ ich ihn zitieren und heb ihm seine Schaftsandalen mitsamt den Struppen höchst eigenhändig um die Nase herum. Der sollte vor Angst Sirup und Buttermilch niesen.«
»Exzellenz, er hat uns seinen Namen genannt.«
»Auch noch? Welch maliziöse Frechheit! Wie heißt denn dieser Urian?«
»Leutnant von Königsau.«
»Leutnant von Königsau? Sapperlot, der war es, der? Ich alter Esel! Das konnte ich mir denken. Na, je höher man im Range steigt, desto alberner wird man im Kopfe, und mit dem Feldmarschall geht der Kopf dann ganz ins Seebad. Jungens, dass ihr mir nicht etwa einmal Marschall werdet, sonst könntet ihr mich dauern.«
»Sagte er diesen Namen wirklich?«
»Zu Befehl.«
und dann rannte er ihnen nach? Ja, ein pfiffiger Filou. Sie hören seine Schritte nicht mehr, weil er in Strümpfen läuft und denken also, sie haben niemand hinter sich. Auf diese Weise wird er sie fangen. Hat er euch nicht gesagt, ob sie ihn totgeschossen haben? Nein, da lebt er jedenfalls noch, aber seine Stiefel müssen wir in Sicherheit bringen. Gehe mal hin, mein Junge, und hole sie.
Verzeihung, Exzellenz, das kann ich nicht.
Nicht? Warum nicht, hä?
Ich darf meinen Posten nicht verlassen.
Alle Teufel, das ist wieder wahr. Na, da mag der andere gehen.
Auch der darf nicht.
Liebe Kinder, euch will der Teufel holen. Na, da es nicht anders geht, so will ich es einmal machen, wie der alte Fritze und Schildwache stehen. Gib mir dein Gewehr, mein Sohn, ich will deine Stelle vertreten, während du hingehst und mir die Stübbels herbringst.
Exzellenz, das geht auch nicht.
Donnerwetter, auch nicht? Warum denn nicht, du Kanaille?
Exzellenz sind in Zivil und nicht in Uniform.
Hol's der Kuckuck, das ist wahr. Höre, mein Sohn, du bist kein übler Kerl. Du kennst das Reglement besser als ich. Das ist aber auch gar kein Wunder, denn es sind nun über 50 Jahre her, dass ich's gelernt habe. Wie ist dein Name?
August Liebmann.
Gut, mein lieber August, komm nach 52 Jahren gerade am heutigen Datum zu mir und sage mir das Reglement her. Wenn du es noch auswendig kennst, so nenne ich dich Herr Liebermann anstatt August. Darauf kannst du dir dann noch mehr einbilden, als ich auf die Stiefeln, die ich mir nun selber holen muss. Wo stehen sie?
Dort, am zweiten Tore.
Schön, ihr könnt nachher die eurigen auch hinsetzen. Ich bin einmal im Gange, da kann ich sie euch auch holen. Lasst mich nur gefälligst wecken, wenn ihr sie braucht.
Er ging wirklich hin, nahm die Stiefeln auf, steckte unter jeden Arm einen und sagte, nachdem er zurückgekehrt war, »Der Leutnant von Königsau wird jedenfalls wiederkommen und nach seinen Sauerkrautröhren fragen. Sagt ihm, dass sie bei mir sind. Er soll sofort kommen und sich melden, auch wenn ich schlafe. Aber in den Strümpfen. Er darf beileibe nicht erst nach Hause gehen. Habt ihr's verstanden?«
»Zu Befehl.«
Und solltet ihr abgelöst werden, ehe er kommt, so übergebt ihr diesen Befehl euren Nachmännern, die ihn auszurichten haben.
Zu Befehl, Exzellenz.
Gute Nacht, lieber August.
Gute Nacht, Exzellenz.
Als Blücher vorhin zu so später Nachtstunde zu Margot gekommen war, hatte diese sich höchst verwundert über diesen Besuch. Als sie aber seine Worte hörte, war eine fürchterliche Angst über sie gekommen, deren sie nicht Herr werden konnte.
»Donnerwetter, jetzt kriegt ihn diese Bande. Gute Nacht«, hatte er gesagt, dann war er gegangen.
Gegangen? Nein, er war förmlich die Treppe hinabgesprungen, als ob es sich um eine große Gefahr handle. Wen betraf diese Gefahr? Jedenfalls den, den er hier gesucht hatte, also Königsau. Worin bestand diese Gefahr? Wer war die Bande, von welcher der Marschall gesprochen hatte? Bereits einmal hatte der Geliebte heute in Lebensgefahr gestanden, jetzt vielleicht wieder. Sollte sie die Mutter und das Dienstmädchen wecken, welche beide bereits schliefen? Nein, diese konnten auch nicht helfen. Sie hätten nur die Angst gehabt. So ging Margot im Zimmer auf und ab. Es wurde ihr zu eng, zu heiß. Sie konnte es nicht länger aushalten. Sie musste hinaus in die freie Luft. Sie wollte nach der Wohnung des Geliebten gehen, um nachzusehen, ob sein Fenster erleuchtet sei. Sie war zwar noch nicht dort gewesen, aber er hatte sie ihr so deutlich beschrieben, dass sie gar nicht irren konnte. Sie setzte also das Kapuchon auf, schlang sich ein Tuch um die Schulter, nachdem sie schnell ein Oberkleid übergeworfen hatte und ging. Der Portier wunderte sich nicht wenig, als er bemerkte, wer es war, dem er abermals zu öffnen hatte. »Um Gottes Willen, Mademoiselle, was ist passiert, dass Sie wieder gehen?« fragte er. »Nichts, öffnen Sie nur schnell.« Er sah beim Scheine seiner Laterne ihre Blässe und fragte weiter.
Wer war der Herr, der vorhin bei Ihnen klingelte und dann so stürmisch das Haus verließ? Ich konnte ihm gar nicht schnell genug öffnen.
Es war der Feldmarschall Blücher.
Mein Gott, da muss es sich um höchst wichtige Dinge handeln. Gehen Sie!
Er ließ sie hinaus. Sie wusste, dass der Geliebte die Richtung nach rechts eingeschlagen habe und folgte derselben. Sie hatte kaum einige Schritte getan, so war es ihr, als ob sie in weiter Ferne zwei Schüsse schnell hintereinander fallen höre. Wem galten diese? Hingen sie in Zusammenhange mit der Gefahr, welche Blücher angedeutet hatte? Sie ertönten aus der Gegend, in welcher Königsau wohnte. Es erfasste sie eine unendliche Angst. Sie ging eiligen Schrittes die Straße hinab und bog dann links um die Ecke. Dann ging es weiter. Sie sah in der Ferne Laternen, weit, weit unten. Sie eilte weiter, immer weiter. Die Laternen verschwanden wieder und nachher kam sie an das Haus, welches nach der erhaltenen Beschreibung von Königsau mitbewohnt wurde. Sie sah an keinem einzigen Fenster Licht. Wäre der Geliebte nach Hause gekommen, so hätte er sich sicher wenigstens eine Kerze angebrannt. Ihre Angst wuchs. Da vernahm sie weiter unten Stimmen. Sie ging darauf zu. Vielleicht konnte sie hier etwas hören. Sie kam näher und näher. Da hörte sie die lauten Worte:
»Gute Nacht, lieber August!«